Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mit mir hier wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Ja, moin Niklas.
Wie hast du die Zeit seit unserem letzten Podcast in der 4 Wochen, wie hast du die verbracht?
Ganz bestimmt nicht mit der WM. Das sicherlich nicht. Da war ich sehr reserviert. In der TV-Beobachtung, ja. Die ja durch den privaten Anbieter ohnehin etwas eingegrenzt war, was die öffentlich-rechtlichen Übertragungen anbelangt. Und selbst da habe ich mich auch einigermaßen zurückgehalten. Hatten wir, glaube ich, auch bei der letzten Ausgabe schon anklingen lassen, dass ich, also ich kann ja nur für mich sprechen, ich diese Weltmeisterschaft absurd fand und also wirklich, das hat mir relativ wenig Spaß gemacht und das hatte auch nicht besonders viel mit dem frühen Ausscheiden der deutschen Mannschaft zu tun. Selbst das hat mich emotional kaum berührt oder ganz wenig nur. Ich fand es einfach nur surreal und ich war 1994 Berichterstatter für die Kieler Nachrichten bei der Weltmeisterschaft, die damals in den USA erstmals dann stattgefunden hat und schon damals war es irgendwie merkwürdig teilweise, die Atmosphäre in den Stadien und die ganze Veranstaltung, aber es stand da ja noch und auch politisch unter einem etwas anderen Licht und da haben dann auch, sag ich mal, touristische Aspekte wie Landschaft und große Städte und sonstiges noch die negativen Dinge überlagert. Jetzt ist, habe ich gedacht, jetzt in der Nullzeit 2026 würde sich das irgendwie, aber das ist noch schlimmer geworden von außen betrachtet und braucht man gar nicht mehr, braucht man kein Wort mehr drüber zu. Das einzig Gute ist verlieren, das einzig Gute ist, finde ich, dass Spanien dann noch Weltmeister geworden ist, das hätte dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, dass die, ich sag's jetzt mal etwas despektierlich, die Treter aus Argentinien unter den Titel abgeräumt hätten. Viel hat ja nicht gefehlt, dass sie zumindest im Endspiel ins Elfmeterschießen gekommen wären. Und so hat es dann wenigstens sportlich betrachtet noch einen gerechten Ausgang genommen und einen würdigen Ausgang genommen und aber das ist es auch. Und wenn ich jetzt höre und lese, was jetzt die Pläne sind nach dieser Weltmeisterschaft, die ja laut Herrn Trump das größte und tollste und geilste Ereignis aller Zeiten gewesen ist, dann ist bei mir, also mache ich mir, wird mir Angst und Bange um die Zukunft des ganz großen Fußballs, wobei man auch sagen muss, dass sie, bin dann auch mit dem Monolog dazu gleich fertig, dass da der moralische Zeigefinger, der jetzt überall auch von der UEFA erhoben wird, da von der Europäischen Fußballunion gegen Herrn Infantino als FIFA-Chef und seinen Plänen da Privatinvestoren Anteile zu überlassen von künftigen Weltmeisterschaften zwecks Selbstvermarktung. Da müssen, also der moralische Zeigefinger ist da sicherlich angemessen, aber ob das jetzt die UEFA gerade sein muss, die über Champions League und ähnliche Wettbewerbe sich selbst die Kassen füllt und private Fernsehanstalten denen die Tür und Tor geöffnet hat, um da noch mehr Geld reinzuspielen, ist ein bisschen, naja, ich will nicht von Doppelmoral sprechen, aber so in diese Richtung geht schon. Letztendlich entscheidet der Konsument und das heißt, für mich wäre damit endgültig klar, ins Stadion bei einer Weltmeisterschaft würde ich bei diesen Eintrittspreisen, die jetzt in den USA waren, sowieso nicht gehen, könnte ich gar nicht gehen, das Geld hätte ich gar nicht und wenn ich es hätte, würde ich es nicht ausgeben wollen. Aber die noch einfachere Lösung ist, Fernseher auslassen. Wenn es dann vielleicht demnächst sich bei der nächsten Weltmeisterschaft, da kommt die ja jetzt auch alle 2 Jahre, man weiß es ja nicht, oder jedes Jahr und dann mit 357 Mannschaften. Ja,
erstmal 64.
Ja, das ist Schritt. Da ist ja der letzte, das ist ja das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das kann sich auch noch erhöhen. Und dann in 15 Ländern oder sowas, statt wie jetzt bei der kommenden WM nur in 6 und mit auf verschiedenen Kontinenten, da bin ich raus. Das kann ich, wenn man wirklich etwas verändern möchte, es geht ja nicht darum, dass mit Weltmeisterschaften kein Geld verdient werden soll, was kleineren Verbänden dann auch zugutekommt. Das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte. Aber das wird natürlich von Infantino und seinen Wegbegleitern auch schön als Feigenblatt genommen, um andere Dinge, die vielleicht dann auch mehr oder weniger in die eigene Tasche oder zum eigenen Wohle dienen, zu kaschieren. Also, however, Fernseher aus, Stadion boykottieren. Also bitte, gibt ja verschiedene Möglichkeiten und dann ist die Sachlage, hat sich dann auch relativ kurzfristig erledigt, wenn man dann standhaft bleibt.
Also widmen wir uns dem, ich würde nicht sagen ehrlichen, aber dem ehrlicheren vielleicht Fußballgeschäft der zweiten Liga. Ich glaube, ehrlich ist ein sehr absolutes
Adjektiv, was man da nicht benutzen sollte.
Ja. Ich übrigens, das hört man vielleicht, ich habe die Zeit genutzt, ich war in der Kati Karrenbauer Sprachschule. Ja, im Stimmtraining. Schöne Grüße. Deswegen sind wir auch einen Tag später heute. Ich bin leider ein bisschen angegriffen. Das ist vielleicht auch noch Nachwirkung von der WM. Man weiß es nicht.
Nee.
Man weiß es nicht. Man schlägt sich dann ja doch irgendwie Nächte um die Ohren, obwohl man es eigentlich nicht will, denn man müsste damit aufhören.
Ja.
Du hast da völlig recht.
Ja.
Aber irgendwie
auch aus den Gründen.
Kommt man da ja doch nicht von weg. Also insofern, bisschen angegriffen bin ich, aber das kriegen wir hin.
Wie eine Bekannte von mir es letztes gesagt hat, die am Kuchenbuffet wieder ordentlich zugeschlagen hat. Also sie könne nichts dafür, das liege nicht an mangelnder Disziplin, sondern in den Kuchen sei Suchtstoffe drin, die Disziplin außer Kraft
setzen. Absolut.
So ähnlich ist es
so
dann
ist
da
mit
auch.
Fußball auch. So ist es auch mit Fußball-WM nachts.
Ganz klare Suchtstoffe.
Genau, ganz genau.
Ne? Und damit
kommt
ist jetzt
man schlecht von weg.
Nicht Industriezucker gemeint, sondern objektiv und real wirkende Suchtstoffe.
Da kommt man schlecht von weg. Aber so ist es. So ist es ja auch bei Holstein. Ich meine, es gibt genug Leute, die sich das auch letzte Saison bis zum letzten gegeben haben. Das
muss
man auch sehen.
Ja, klar.
Ne? Apropos Holstein, da ist eine Menge passiert in den letzten vier Wochen. Vor allem personell. Ne? Wir haben noch ein paar Neuzugänge. Schonlau, Alidu, Balzi. Im Gegenzug Niehoff, Jakubowicz, Geschwill. Zumindest für eine Saison abgegeben. Mittlerweile auch Verletzungen, die jetzt eine Rolle spielen. Eben genannter Schonlau, der ja auch eine gewisse Verletzungshistorie hat, sich dann gleich im Testspiel Muskelfaserriss, glaube ich, im Oberschenkel zugezogen hat.
16 Minuten hat das Comeback gedauert nach einjähriger Verletzungspause.
Das war nicht so viel, ne?
Nee.
Lasse Rosenbohm, Syndesmoseriss, der wird noch länger ausfallen. Und jetzt auch Frederik Rossling mit Meniskus-OP wird auch noch länger ausfallen. Steven Skripski war auch hier und da mal wieder ein bisschen angeschlagen und nicht dabei.
Ja.
Also das muss man auch mal im Auge behalten, wie sich das so entwickelt. Es sind jetzt ja noch eine gute Woche bis zum Saisonstart in Darmstadt. Mal schauen, das Trainingslager in Österreich erstmal gut absolviert. Auch mit der nötigen Portion Spaß, so zumindest wenn man das so von außen betrachten konnte. Ich finde aber, wie der Stand jetzt ist, ne? Also wie weit die Mannschaft wirklich ist, wie in Sachen Abläufe, in Sachen Leistungsvermögen, liegt jetzt auch nach den Testspielen irgendwie im Dunkeln.
Komplette Wundertüte.
Ja.
Also erstmal Trainingslager nach allen, nach den Aussagen aller Protagonisten ist die Wahl der Location wohl exquisit. Das heißt jetzt nicht, dass da Shishi an jedem Hotelbett ist oder sowas oder an einer Hotelbar oder sowas, sondern es ist ja so ein Hüttendorf auf sehr gehobenem Niveau. Und das erinnert so ein bisschen, ich will es immer überzogen formulieren, so ein bisschen an Campo Bahia, deutsches Lager 2014. Das könnte tatsächlich den Teamgeist schärfen und noch mehr zusammenbringen. Also sie waren jedenfalls unabhängig von sportlichen Dingen, alle Mann sehr angetan und alle Frauen, die da mit waren, sehr angetan von dem, was da stattfindet. Was die Neuzugänge anbelangt und die Kadersituation, das ist rein von den Zahlen her natürlich wieder ein großer Umbruch. Aber wenn man genau hinschaut, ist von der Stammmannschaft oder von der potenziellen Startelf der vergangenen Saison ist einzig Umutu Humschu, der für ein halbes Jahr ausgeliehen war, zurück zur TSG Hoffenheim. Und vielleicht mit Abstrichen Marco Komenda. der.
Ja, bei Tomczu würde ich auch Abstriche machen, tatsächlich.
Ja, also, aber war ja eigentlich Startelf, ne? Also jetzt nur was Startelf, nicht was reale Leistungen auf dem Feld anbelangt. Der Rest ist geblieben bisher. Alexander Bernhardsson steht natürlich noch ein Fragezeichen dahinter, ob er bleibt oder nicht. Aber im Moment, wir müssen ja vom Status quo ausgehen und da ist es so, da sind neue Leute dazugekommen, die zumindest den Eindruck erwecken, dass sie Verstärkungen sein können. Zumindest wird der Konkurrenzkampf ist deutlich erhöht. Und das müsste, also nur in der Theorie, wenn ich ein Bestandsaufgebot habe, aus dem sich quasi die Startelf zu 90% zusammensetzt und dazu noch neue Leute kommen, die ein gewisses Potenzial mitbringen und den Konkurrenzkampf im Alltag deutlich erhöhen im Vergleich zum Vorjahr, zur Vorsaison. Das ist eigentlich eine Rechnung, die müsste aufgehen. Wenn denn, und jetzt kommen wir mal zur großen Einschränkung, wir nehmen mal die beiden letzten Testspiele gegen Mainz und gestern Abend in Hoffenheim, einmal 0-3, gestern 1-3, es gegen ambitionierten Bundesligisten und jetzt Europapokalteilnehmer gestern, da gibt es nichts dran auszusetzen. Die in Mainz, die Tore waren noch hergeschenkt durch individuelle Komplettaussetzer im Rahmen des Walterschen Spielaufbaus, der natürlich für größten Unterhaltungswert sorgt, manchmal einen Herzschrittmacher vielleicht aktiviert irgendwie in dem einen oder anderen Fall, weil das schon, aber das lief auch gestern gegen Hoffenheim nach anfänglichen Problemen immer besser, soll heißen, Ballstaffetten und so weiter schon ganz gut. Die defensiven Aussetzer dann auch gestern, also die Mainz sind zwei der drei Tore sind wirklich, also das können wir auch streichen. Sowas darf nicht passieren und wird auch nicht mehr passieren. Gestern die Anfangsphase in Hoffenheim, da lief es defensiv erst gar nicht gut und dann nachher mit zunehmender Spieldauer wurde es immer souveräner. Das dritte Tor dann in der zweiten Halbzeit der Hoffenheimer hat Timon Weiner im Tor einen Fernschuss nicht festhalten können, nach vorne abgeprallt, von Umutu Humschu übrigens der Fernschuss und dann hat Max Mörstedt abgestaubt. Gut, das kann im Liga-Alltag auch passieren. Aber wie gesagt, gute Ballstaffetten, immer besserer Aufbau von hinten über die Rochaden, die Tim Walter davor den Torwart mit einbezogen in Spielaufbau. Was fehlt, ist vorne, ne? Der Abschluss, da waren 4, 5 hundertprozentige Torchancen gegen Hoffenheim. Dass die jetzt nicht schon bei 100% sind im Rahmen ihrer etwas kürzeren Vorbereitung, ist klar. Die WM-Fahrer sind zum Teil noch nicht dabei. Da spielt dann auch nicht immer die Top-11 gegen einen Zweitligisten da im Rahmen eines Vorbereitungstests. Nichtsdestotrotz waren die Torchancen toll rausgespielt und sie sind einfach stumm vergeben worden. Ja. Und da fragt es sich, ja, wann platzt denn der Knoten? Wenn der nicht platzt, dann hat Holstein ein Problem.
Ja, das ist ja auch das, was schon in der vergangenen Saison ordentlich ins Kontor gehauen hat. Ne? Ja. Das war ja auch in der Zeit schon unter Marcel Rapp vorher. Es war einfach vergebene Chancen, die Holstein das Leben schwer gemacht haben. Da kamen grundsätzlich dann andere Probleme dazu, aber das war ein ganz großes Problem. Ja. Und das ist ja zum Beispiel auch, was man so an finde ich jetzt persönlich, an Adrian Kapralik festmachen kann, der super Anlagen hat, Tempo hat, sich durchsetzen kann auf dem Flügel, aber auch schon in der vergangenen Saison einfach knipsen muss, ne? Ja. Wenn er das dazu kriegt, wahnsinnig gefährlicher Spieler. Ja. So ist es halt am Ende.
Ja, gestern zweimal Alexander Bernhardsson, einmal Guillermo Balzi, der ansonsten wirklich, wirklich gute Szenen hatte. Das muss man wirklich sagen. Donnerlütchen und Phil Harris. Na, ja. Also, ja, der macht auch das Tor, Phil Harris, aber macht eben auch zweimal nicht das Tor. Und Faride Alidou alleine auch vom Keeper wie Bernhardsson. Also, das sind Dinger, die müssen einfach sitzen. Ja. Und da ist auch im Zweitliga-Alltag, wenn aus solchen Megachancen Tore resultieren, dann läuft die Maschinerie noch flüssiger und das Selbstvertrauen wächst noch mehr. Also, aber sie müssen halt fallen, ne?
Ja. Ja, das ist, also bei Testspielen muss man ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein,
Ja,
ne?
klar.
Welche Schlüsse man daraus zieht. Und denn da bin ich auch bei Tim Walter, der ja gesagt hat, die sind ja auch da, um Sachen auszuprobieren,
Ja.
wo, wenn nicht in diesen Testspielen,
Ja,
ne?
was hinten anbelangt, ne?
Genau, was auch Aufbau und so weiter
Ja.
angeht. Das ist nämlich genau der Punkt. Bei den Fällen ist das so. Und da kann man auch über die Fehler dann in gewisser Weise nicht hinwegsehen, aber man kann sie leichter wegargumentieren,
Genau.
sozusagen. Aber Effektivität,
Ja.
Chancenverwertung hat ja nichts mit dem Spielsystem zu tun.
Nee,
In dem Sinne, ne?
da kann man sagen, Spielsystem ist gut, werden Chancen
Genau.
herausgespielt, Spielaufbau ist gut, aber hilft ja alles
Genau.
nichts.
Und das ist ja auch das, in diesen Testspielen sollen sich ja Dinge einschleifen und auch verfestigen.
Ja.
Und dann hoffen wir mal, dass sich nicht diese weiterhin fehlende Effektivität verfestigt, ne? Weil die sich ja schon wie ein Faden durch die Spiele gezogen hat.
Also war in der letzten Saison haben genau drei Mannschaften weniger Tore geschossen als Holstein,
Ja.
ne? Das sagt eigentlich schon alles. Und davon waren zwei direkte Absteiger, ne?
Ja.
Also
Ja.
mehr muss man dazu nicht sagen.
Der Knoten muss platzen.
Der Knoten muss platzen. Und wir sind ja immer positiv gestimmt und optimistisch und zuversichtlich und vielleicht platzt er ja.
Ja, das ist tatsächlich, ist es ja, wenn man das Gefühl hat, jetzt läuft's, dann ist das auch so eine Mannschaft, der man wieder einiges zutrauen kann, ne?
Das ist also ich musste an anderer Stelle, musste nicht, durfte an anderer Stelle eine Prognose abgeben und die werde ich nachher von dir natürlich auch abbringen. Das ist ja ganz klar, da kannst du dich schon mal drauf einrichten irgendwo. Und da habe ich geschrieben, dass es ein einstelliger Tabellenplatz muss das Minimalziel sein. Das ist eben mindestens Platz 9. Wenn es aber vorne mal hagelt, das heißt, die Effektivität tatsächlich dem entspricht, was man eigentlich als normal bezeichnen dürfte, dann kann es auch eine Top-5-Platzierung werden, ne? Ich will jetzt hier kein Aufstiegsgerede
Ja,
herbei oder keine Aufstiegsvision herbeireden, völliger Blödsinn. Aber faktisch ist das so. Wenn das ist schon, wenn du dir die anderen Mannschaften anguckst, wer da in der zweiten Liga in dieser Saison rumtut, das ist ja abenteuerlich, was da im Moment stattfindet. Klar, hast du Wolfsburg als Ausreißer, ne, mit einem Kaderwert aktuell von 194 Millionen Euro, haben allerdings auch 37 Spieler, ne? Also da wird auch noch ein bisschen weniger, aber ist trotzdem outstanding, weit, weit weg, ne? Aber hast du Fabian Reese, Hauke Wahl aus Hoffenheim, Muhammed Damar, Elvis Rexbitschei aus Augsburg, Bobby Glatzel vom HSV, Fraser Hornby von Darmstadt, Holsteins ersten Gegner. Boah, das muss ja noch nicht, muss das Ende vielleicht noch nicht absehbar oder so. Der Kader wird sich noch numerisch reduzieren, dann wird auch der gesamte Kaderwert laut Transfermarkt.de natürlich immer irgendwo wird sich dann auch noch reduzieren, aber es ist trotzdem, das ist trotzdem unfassbar. Der nächste ist im Gesamtwert, ne? Nicht Individualwert oder sowas, sondern also Durchschnittswert des Einzelnen, sondern im Gesamtwert ist Pauli als zweiter, St. Pauli auch Absteiger mit 45 Millionen oder knapp
Das ist schon
6.
eine Lücke, ne? Das ist schon.
So, aber jetzt nimm St. Pauli, ne? Nimm unser Marcel Rapp, ne? Also wir aus Kiel sind ja immer darum bemüht, gute Leute zu anderen Vereinen zu schicken. Die gehen nicht oder werden nicht entlassen, sondern gehen dahin. Wir schicken sie dahin irgendwo, weil wir bemüht sind um Qualitätsverbesserung im Ländle. Und so ist auch Marcel Rapp jetzt auch am Millerntor. Und ja, aber das ist also die haben personell jetzt auch noch ein bisschen zu knapsen. Also zu den bereits feststehenden Abgängen, und das sind nicht wenig, Hauke Wahl und Torwart hier Vassili, es sind ja nur zwei, Metz nach Bochum, Innenverteidigung schon mal aufgelöst. Saliakis war jetzt, sag ich mal, Alternativrechtsverteidiger, ist auch weg nach Griechenland zurück. Und dann ist die gesamte Mittelfeldachse, steht dann noch Smith, Jackson Irvine, Metcalf, die wollen tragen sich alle mit Abschiedsgedanken, ne? Also Fuchita genauso, ne? Also das gesamte Mittelfeldzentrum, ne? Dann haben sie Branimir Rogota geholt und Markus Mathiesen von Magdeburg. Rogota natürlich sehr, sehr guter Spieler, ist mittlerweile auch nicht mehr der Allerjüngste, aber trotzdem noch aus Fürth. das ist schon spannend. In Hannover leichte Irritation.
Ja, Jonas ist Beuth, man sich nicht ganz einig.
Ist man sich nicht ganz einig als neuer Geschäftsführer Sport und Chef, will den Kader numerisch reduzieren. Cheftrainer Christian Titz will einen größeren Kader.
Den er auch in Magdeburg immer hatte, ne? Also er arbeitet gerne mit mehr Spielern. Beuth hat so ein bisschen Wirtschaftsinteressen auch da.
Darmstadt 98, ne? Letztes Jahr Fünfter, wenn ich mich richtig erinnere, lange Zeit wirklich große Chancen gehabt auf den Bundesliga-Aufstieg mit Isaac Liedberg, Fraser Hornby und Kilian Korridor. Den gesamten Sturm quasi verkauft. 33 Tore von insgesamt 57 gehen auf das Konto dieses Trios. Gut, die haben im Moment irgendwie so, liegen bei zwischen 8 und 9 Millionen Euro Transferüberschuss. Ne? Aber wenn du deine Lebensader dich wieder neu besetzt, ist das irgendwie auch schwierig. Ne?
Gleich ist nochmal ein Level drüber bei Hertha. Also da ist ja auch große Transfererlöse, Eichhorn, Rehse, dann Keeper, beste Keeper der zweiten Liga, Ernst Beck. Aber erst 1,9, auch nur ein Leihzugang bisher aus England.
Ja, von Burnley, ne?
Und das bricht auch alles so ein bisschen auseinander, deshalb, ne? Muss man auch mal gucken.
Deshalb, da ist eine ehrliche Prognose zu machen, ist also ganz schwierig. Wie gesagt, ein einstelliger Tabellenplatz aus Holstein, da lege ich mich fest, wenn das nicht erreicht wird, ist irgendwie alles schiefgelaufen. Da würde ich dann auch. Da kann man mich auch dran messen. Die andere Ergänzung, die ich dazu geliefert habe, die passt natürlich auf jede andere Mannschaft auch, ne? Wenn man vorne trifft, dann ist man meistens ziemlich weit vorne mit dabei, ne? Aber für Holstein trifft es eben auch zu. Und in dieser ausgeglichenen, möglicherweise sehr, sehr ausgeglichenen, noch ausgeglicheneren Liga als zuvor, ist alles möglich.
Ja, da ist ja noch mehr Wundertüte als zweite Liga sowieso schon, ne? Ja. Was ist mit Heidenheim? Völlige Stille um Heidenheim. Da bin ich auch total gespannt, wie das irgendwie läuft, ne? Ja. Dann so jemand wie Nürnberg, die auch eigentlich immer eher nach oben wollen, ne? Muss man dann auch mal gucken. Also da ist eine Menge los.
Ja, das stimmt.
Mit den Neuen muss man auch mal schauen, wie die dann sich entwickeln, ne? Als Aufsteiger. Da könnte auch durchaus interessant werden. Ich glaube, diese zweite Liga hat halt immer das Potenzial, dass, wie du sagst, viel schief läuft.
Ja, genau.
Das hat man ja auch letztes Jahr gesehen, wie schnell das gehen kann. Ne?
Ja, klar.
Und da hoffe ich dann aber, dass wirklich das letzte Jahr dafür wenigstens was Gutes war, dass diese Resilienz da ist. Ne? Dass man das aufgebaut hat, dass man unter diesem Druck nicht mehr so zusammenbricht. Dass einzelne Spieler nicht mehr so fuddelig werden, wenn wirklich was schief läuft. Und wenn man mal 3 Spiele nicht gewinnt, weil es irgendwie kacke läuft und man bekommt es nicht auf die Kette oder so. Man muss ja auch sagen, der August zum Auftakt ist ja jetzt auch, jedes Spiel ist schwer, Binsenweisheit, ne? Aber Darmstadt muss man gucken, dann Freitagabend zu Hause Derby gegen St. Pauli, dann Pokal bei finanziell angeschlagenen Löwen, wo du auch dich nicht blamieren darfst, sozusagen. Dann in Magdeburg. Alles auch Aufgaben, ne? Herausforderungen, definitiv.
Also ich sag mal so, es ist ja wunderbar, dass man alle möglichen Geschichten jetzt durchspielen kann in der Theorie. Steven Skripski zum Beispiel hatte man gehofft, dass er vielleicht mal etwas konstanter von Verletzungen befreit ist. Jetzt hatte er wieder etwas mit dem Füßchen vorher, jetzt in Hoffenheim Infekt. Dann hast du noch einen Moritz Reimers da, so ein echtes Offensivjuwel, der ist noch gar nicht recht zum Einsatz gekommen. Mittelstürmer Neuzugang Georgi Kvilitaja, Vorsichtsmaßnahme geschont gegen Hoffenheim. Welche Vorsichtsmaßnahme es ist, entzieht sich leider noch im Stand heute Morgen in meiner Kenntnis.
Wenn es die gleiche Vorsichtsmaßnahme wie bei Schonlau ist, dann
wäre es auch nicht so schön. Aber grundsätzlich ist eben, wie gesagt, dieser Konkurrenzkampf, dass du eben nicht angewiesen bist, dass Stevie Skripski fit ist, damit überhaupt was geht. Dass Alexander Bernhardsson auf dem Platz steht, damit überhaupt was geht irgendwo. Das ist schon mal, sorgt schon mal für auch bei der Mannschaft sicherlich für innere Entspannung. Ein bisschen angespannter ist es derweil in der Innenverteidigung. Mhm. Da bin ich auch noch mal sehr, ob da noch irgendwie personell nachgelegt wird oder ob man glaubt, das zu überbrücken zu können. bis Sebastian Schonlau wieder fit ist. Und bei Frederik Rössling wird es eh noch ein bisschen länger dauern. Ja. Du hast jetzt neben den beiden Gesetzten, Ivan Nikic und David Setz, hast du nur Marko Ivicic als gelernten Innenverteidiger. Du kannst Kasper Davidsen zurückziehen, sicherlich. Aber das ist alles nicht so im Sinne des Erfinders. Oder du musst auf Nachwuchskraft setzen. Das ist alles natürlich schön, wenn es da ist, aber sehr risikobehaftet.
Ja.
Da sind auch noch ein paar Fragezeichen. Aber schlussendlich, die Entscheidung fällt vorne, ne? Also da kann man und jetzt komme ich darauf, dieses Theoretisieren, das muss jetzt irgendwann losgehen und dann wird man sehen, was da auf dem Platz passiert irgendwo, ne? Und da wird diese Liga, deshalb, ich gucke mir das an, wie lange die nur auf Wettzetteln drauf ist, irgendwie in der Fall. Das kann man ja normalerweise gar nicht, ne? Also da irgendwie eine Vorhersage zu treffen, ist ja fast schier unmöglich irgendwie, ne?
Ja. Das stimmt.
Das Einzige, was ich mir wirklich, wirklich wünsche, eben für Holstein natürlich eine sorgenfreie Saison, das ist klar nach dem letzten Spiel. Aber was ich mir wirklich wünsche, ist, dass Wolfsburg nicht aufsteigt. Das würde ich mir wünschen, wirklich. Das würde ich mir wirklich wünschen, weil ich weiß auch gar nicht warum. Ich weiß ja, die machen ja nichts verkehrt oder verboten ist oder irgendwas. Ich finde das einfach, ich hole mir 8 Spieler von anderen Clubs, die es schon bewiesen haben auf Top-Niveau und daraus bastel ich mir jetzt eine Truppe und
mit den finanziellen Möglichkeiten.
Ja, welche macht man denn? Das so? Weil gleichzeitig ist der Konzern irgendwie.
Das stimmt. Das ist natürlich ein teures Spielzeug sozusagen, ne? Und gleichzeitig werden tausende Stellen stehen da auf dem Programm.
Also mich würde sehr interessieren, was da passiert, wenn es nicht klappt.
Ja, ja.
Der Aufstieg ist ja ein Muss. Das ist ja. Und wenn sie dann aufsteigen, wird es wahrscheinlich auch verdient sein. Und dann gratuliere ich natürlich auch sportlich fair. Aber wünschen darf man sich ja was. Wie man sich immer oder häufig wünscht, dass nicht der mega,
ja, es ist ja so ein bisschen
auch erfüllt,
ja, ne? Es ist ja so ein bisschen, aber auch wie mit dem HSV vielleicht, jetzt mal abseits von finanziellen Geschichten, dass du einfach einen hast in der Liga, den du unbedingt schlagen willst, weil das ist der Größte, das ist der ist der Top-Favorit und den willst du unbedingt schlagen, so jemanden in der Liga zu haben, ist ja nicht verkehrt.
Deswegen kann man
sich ja wünschen, Wolfsburg weiter in der Liga zu behalten, weil du Wolfsburg halt so als Krösus hast, als größten Club. Und da halt vielleicht extra Portion Motivation dann irgendwie draus schöpfst,
genau.
Den schlagen zu wollen.
Ja.
Große Kulisse kann es nicht sein, die du dir wünschst in Wolfsburg. Da gibt es andere Stadien, die deutlich gefüllter und stimmungsvoller sind.
Also das Holstein-Stadion wird ja so, sag ich mal, in der kommenden Saison so mit freie Sicht auf ehemaligen Vögelplatz und Parkplatz knapp 11.000 Zuschauern Platz bieten. In Wolfsburg werden zu bestimmten Spielen ohne Stadionumbau auch nicht viel mehr kommen. Ja. Gehe ich mal fest von aus.
Ja. Ja.
Und das ist natürlich dann schon ein Unterschied, ob du dann nach Kaiserslautern fährst oder beispielsweise oder Dresden oder nach
Bochum
oder nach Wolfsburg. Ne?
Ja.
Also, aber bitte, das ist deren Personalpolitik und das ist auch nur sportlich gemeint. Also wenn sie dann aufsteigen, wie gesagt, dann wird man auch fair gratulieren und sagen, wunderbar, habt alles richtig gemacht und nun mal wieder los in der Bundesliga. Alles Chico, aber es ist eben Fußball und da darf man auch ein bisschen Spaß haben in der Vision, was da so stattfindet.
Definitiv. Wie sieht denn die Startelf aus von Holstein gegen Darmstadt? Das finde ich ist auf einigen Positionen wirklich eine gute Frage, weil da viele, du hast es eingangs gesagt, Konkurrenzkampf ist deutlich höher als im letzten Jahr. Ich glaube, es ist nicht mehr so automatisch eine Startelf oder automatisch bis Platz 14 oder so.
Wollt ihr die jetzt nennen oder
wir
was?
Können wir ja mal drüber spekulieren.
Ja, Weiner ist im Tor.
Das würde ich auch so sehen.
Denn Viererkette mit, würde ich im Moment sagen, Sikime, Nikic, Setz und Tolkien. Denn und? Wenn wir 4-1-4-1 machen als Grundordnung, natürlich Meffert auf der 6, dann würde ich nach rechts stellen Bernardsson, solange er denn noch da ist. Dann Balzi, dann Kasper Davidsen und links würde ich im Moment Jonas Terkelsen hinstellen. Also jetzt in den letzten Testspielen hat Tim Walter mit zwei echten Flügeln gespielt irgendwo. Ich würde trotzdem Jonas Terkelsen, und vorne hatte ja lange Zeit Kvitaia die Nase vorn. Ich würde im Moment sagen, es ist wieder Phil Harris. Aber das ist natürlich überhaupt nicht in Stein gemeißelt.
Nee.
Das wäre so meine vermutete Anfangself. Okay.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass zwecks Stabilisierung Meffert und Davison tatsächlich zusammenspielen.
Gut, was die Grundordnung anbelangt, das lässt sich natürlich noch wunderbar variieren irgendwo. Ne? Das hat Tim Walter ja auch gesagt, dass da auch nichts in Stein gemeißelt ist. Also das ist klar, aber das wären die elf Kameraden, die ich da am Anfang aufstellen. Man kann dann natürlich sagen, nee, Kapralik muss
Terkelsen
oder so. Ne?
Habe ich bei mir auf dem Zettel statt Terkelsen, genau.
Weil Terkelsen ist ja wieder sensationell, ne? Gegen Mainz, ne? Da erst vergibt er oder hat er eine große Chance auf dem Fuß, wo er dann finale Entscheidung wieder falsch trifft und dann bockt er an der eigenen Mittellinie an, also wirklich, also wie ein Kreisklassenspieler verliert er den Ball, dass sie mit drei Mann auf den leeren Kasten zulaufen können, nur auf Leo Rothenhagen im Tor allein drauf zulaufen können. Das sage ich ja, das wird ist jetzt einmal passiert, das wird nicht mehr passieren, weil sonst müsstest du ihm sagen, pass auf, ist vielleicht doch Hallenheimer besser für dich geeignet irgendwie. Ne? Also das darf einfach nicht mehr passieren und der hat so viel Potenzial. Ich glaube immer noch, dass er es schafft irgendwo, ne? Den Durchbruch hinzubekommen und seine Skills dann nochmal richtig auf dem Rasen zu belohnen irgendwo. Ne? Deshalb, aber wie gesagt, da gibt es da noch ein, zwei Fragezeichen. Paduzzi hat es als Linksverteidiger auch gut gemacht. Also kann auch sein, dass John Tolkien vielleicht, wenn er nicht ganz fit ist oder so, einfach mal draußen bleibt. Ja. Aber das ist dann schon. Und dann hast du immer jederzeit Möglichkeiten nachzulegen. Ja. Ne? Immer nachzulegen.
Ja. Das finde ich jetzt wirklich vom Gefühl, auch wenn jetzt so, man hat ja ein bisschen das Gefühl, fand ich jetzt bei den Transfers, fehlt so dieser richtige Moment, so ein Name, ein Versprechen irgendwie, aber muss ja gar nicht schlimm sein. Wenn du es dir anguckst, dezidiert, dann finde ich wirklich, dass im Vergleich zur letzten Saison, dass du wirklich auf fast allen Verteidigungen, ausgenommen Innenverteidigung, auf fast allen Positionen diese Wechsel machen kannst, ne? Und dass du Leute auf der Bank dann hast, die du gut reinwerfen kannst. Das war ja in den sehr erfolgreichen Jahren von Holstein, war das immer ein Faktor.
Genau. Ja? Genau.
Also ich erinnere mal an dieses Duo Rehse und Mees.
Genau.
Da kam noch hinzu, dass immer derjenige, der angefangen hat, schlecht war.
Ja.
Der reinkam, hat dann was gebracht. Ne?
So ist es.
Und wenn du diese Pärchen sozusagen hast und da auch wechseln kannst, auch wenn mal jemand angeschlagen ist oder wie auch immer, ich glaube, dann hast du eine ganz hervorragende Basis für eine erfolgreiche Saison. Und erfolgreich wäre in meinen Augen, sich wieder neu in der obere Tabellenhälfte plus X zu etablieren. Ne?
Also
erstmal eine sorgenfreie Saison.
Ja.
Ja, erstmal eine sorgenfreie Saison. Ich glaube auch, dass am Ende, so würde ich jetzt sagen, weil du gefragt hast, Prognose, wahrscheinlich so 7-8, würde ich sagen. Weil irgendwie es wird Auf und Abs geben und da passieren Sachen, die du jetzt nicht vorhersehen kannst in dieser Liga. Aber ich glaube, dass es relativ sorgenlos wird und dass das Ausgangspunkt einer neuen Entwicklung sein kann und sein muss, sich wirklich da oben wieder zu etablieren. Dieses Jahr oder diese zwei Jahre, eins nach oben, eins nach unten als Ausreißer vielleicht so zu nehmen oder drei, wenn man die Aufstiegssaison mitrechnet. Das rauszunehmen und wirklich dieses, was Holstein seit dem Zweitliga-Aufstieg hatte, dieses oben dabei zu sein und immer so ein bisschen unterm Radar von den ganz Großen, aber erfolgreich auf die Art, wie sie es halt machen und so dann auch gut durch diese Stadionumbauphase zu kommen.
Das ist ja noch eben auch ein Unsicherheitsfaktor, wie sich das auswirkt und da bin ich auch mal mega gespannt. Das gehört auch zu dem Themenpaket Nullprognose, weil nicht möglich, muss man abwarten. Also in meiner Vorstellung ist das schauerlich, aber das muss nicht, siehe Elversberg, muss nicht schauerlich sein. Also mal gucken, was da passiert. Müssen auch noch personell natürlich gucken. Die Transferperiode geht natürlich noch bis zum 1. September. Da ist also auch noch nicht, auch bei den anderen Clubs, da wird noch sich einiges bewegen.
Da wird sich jetzt ja auch vor allen Dingen dann irgendwann das aus der Bundesliga runter verteilen. Ne?
Genau, auf Leihbasis oder die dann, sag ich mal, auf dem zweiten Bildungsweg das beim Zweitligist nochmal probieren. Alles ist möglich. Ich möchte gerne an die Saison 2018-19 erinnern. Ne? Da ist ja bei ja Tim Walters erstes Jahr hier in Kiel, bevor er zum VfB Stuttgart gewechselt ist. Das heißt, er wurde
entsendet. Ja, aus deiner Logik.
Alle aus Kiel entsendet werden, die gehen nicht, sondern die werden entsendet. So, und zum Wohle des deutschen Fußballs sozusagen. Und da endete die Saison auf Platz 6. Ne? Das muss man dann auch sich nochmal vielleicht vergegenwärtigen. Was aber noch viel spannender ist, ist dabei, in der Saison war die Vorbereitungsphase ergebnistechnisch und das ganze Atmosphäre war gelinde gesagt eine Vollkatastrophe. Also ich will jetzt hier, es gab einen Spieler, dessen Namen ich hier gar nicht nennen möchte, obwohl er gar nicht mehr zum Kader dazugehört und noch gar nicht mehr aktiv ist, aber nichtsdestotrotz, der hatte sich auch Hoffnung auf das Kapitänsamt gemacht und das zerschlug sich dann auch kurzfristig, aber schon bevor das stattfand, hat er meinen Kollegen und mich mal zweimal an die Seite geholt und eine Dreiviertelstunde Schimpftirade auf den Trainer gemacht und so weiter und so weiter. Und er hat die Schnauze voll und bla bla bla. Aber wenn wir ein Wort darüber schreiben oder irgendwo veröffentlichen, dann wird er uns eine Lektion erteilen. Das war wirklich total lustig. Aber es waren aber auch skurrile Dinge in der Vorbereitung dabei, wo du gedacht hast, weil dieses Aufbauspiel von Tim Walter war natürlich hier in Kiel völlig unbekannt und die Spieler hatten massive Probleme mit den Laufwegen. Das hat sich ja alles mittlerweile normalisiert und man kennt es, aber da war es völlig, dass die Innenverteidiger das größte Laufpensum auf einmal im ganzen Spiel absolvieren mussten. Das war für die völlig unbekannt. Naja, egal. Und nur Tim Walter blieb immer völlig entspannt und sagte, oh, das wird schon. Und dann stand das erste Spiel am, ich glaube, es war der 3. August oder der 2., ich weiß nicht mehr, 2018, Freitagabend, Saisonopener beim HSV, gerade aus der Bundesliga abgestiegen. Und besagter Spieler, der also seinen Unmut in wirklich ganz, ganz krasser Form kundgetan hat, wenn auch hinter verhaltenen, verschlossenen Türen, wie beispielsweise einmal im Büro des damaligen Sportchefs Fabian Wohlgemuth, weil wir keine anderen Locations zur Unterhaltung gefunden haben, dann kam Fabian Wohlgemuth mit in dem Gespräch rein, guckte, oh, was macht ihr denn hier? Wir haben hier ein Gespräch in seinem Büro, ne? Und er sagt, okay, und macht die Tür wieder zu und haut ab, ne? Also das war schon wirklich, das war schon sensationell irgendwo. Nun komme ich aber eigentlich auf den Kern der Geschichte. Eine Woche vor dem Punktspielstart servieren uns Fabian Wohlgemuth, damals Sportchef, wie gesagt, und Tim Walter, ein Südkoreaner, der gerade die Deutschen mit der Nationalmannschaft Südkoreas bei der WM in Russland rausgekegelt hatte. Jae Sung Lee, ein Sensationstransfer für relativ kleines Geld. Es ist bis heute nicht ganz sicher, wie viel es gekostet hat, aber viel mehr als eine Million war es nicht, die Ablösesumme, wenn überhaupt. Gute Kontakte, gute Überzeugungsarbeit geleistet, also toll. Und ein gewisser Jonas Meffert stieß auf einmal aus Freiburg an, oder wechselte aus Freiburg an die Förde. Nun dachte man, ja, das ist schon nicht schlecht, ne? Jae Sung Lee braucht bestimmt noch eine Zeit, bis er sich hier eingewöhnt. Und dann kommt dieses Spiel im Volksparkstadion, was ich mein Leben nicht mehr vergessen werde. Jae Sung Lee hat den HSV, also der HSV hätte damals, das muss man allerdings ehrlichkeitshalber sagen, mit Louis Holtby übrigens, damals als Kapitän, nach 20, 25 Minuten 3-0 oder 4-0 führen müssen, weil die besagten Defensivprobleme und Probleme im Spielaufbau waren in dieser Phase auch bei Holstein Kiel vorhanden und die sind 3 oder 4 Mal alleine vor dem Tor gewesen, aber haben die Bude nicht gemacht und auf einmal macht es Klick und Holstein und Jae Sung Lee hat ein Spiel da hingelegt, das war sensationell, sensationell. Und dann kam dazu, dass Jonas Meffert, der ja nicht so für seine Vielzahl an Toren bekannt ist, mit einem Tor des Monats den Opener, als Opener des Torreigens sich betätigt hat, entstand 3-0 für Holstein. Wohlgemuth und Tim Walter nahm Spiel, oh Gott, schön, aber für uns auch nicht unerwartet. Ne? Will damit sagen, Es gibt ja eine gewisse Historie damit, die ist ja belegbar, dass eine Woche vor dem Punktspielstart noch wundersame Dinge im personellen Bereich passieren können. Ja. Ne? Nun sind wir doch mal gespannt.
Nun sind wir gespannt, was da passiert.
Und wer kann uns denn da vielleicht Antworten darauf geben? Könnte. Und
könnte.
Wenn er denn wollte.
Wenn er wollte. Wenn er möchte.
Wir werden alles tun, damit er was
eventuell,
sagt.
Eventuell der Trainer.
Vielleicht der Trainer. Sagen, ne?
Ja. Also wir gucken mal. Wir werden Tim Walter dazu befragen. Nächste Woche.
So sieht es nämlich aus.
Im Podcast. Und zwar machen wir das Ganze dann als Saison Season Opener sozusagen, werden wir das Ganze...
Der verbale Meffert.
werden wir das Ganze nächste Woche live aufzeichnen, kann man das sagen? Kann man live aufzeichnen? Ich weiß nicht.
Wie das in der Fernsehansprache
ist. Also wir sind nächste Woche Dienstagabend im kleinen Kobel hier in Kiel, Live-Podcast Holstein 1:1 mit Tim Walter. Es gibt keine Karten mehr. Das Ding war schneller ausverkauft, als wir gucken konnten. Deswegen an dieser Stelle an alle, die es jetzt hören und enttäuscht sind, dass sie keine Karte haben. Es tut uns leid. Es wird bestimmt, wenn es funktioniert, wenn der Trainer uns die Auskünfte gibt, die wir haben wollen, bestimmt nicht das letzte Mal sein. Aber zu hören gibt es das Ganze dann natürlich wie gewohnt am Mittwoch. Und dann wollen wir.
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, wir haben auch noch keinen Shanty-Chor wie bei Inas Nacht oder so mit am Schellfischposten oder so.
Man muss sich ja noch Luft nach oben.
Genau, lassen. Das kann natürlich alles passieren, dass die Denke Transdandosen noch aufspielen oder so. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt, echt.
Wir gucken mal. Jedenfalls werden wir nächste Woche mit Tim Walter sprechen und werden ihn das mal fragen, ob da noch was kommt. Das geplante Testspiel für Sonnabend ist ja abgesagt worden. Es sollte ja noch ein Testspiel geben.
Genau.
Den Eimsbütteler TV, Regionalligist. Das gibt es nicht, insofern.
Aus organisatorischen Gründen, was das auch immer für organisatorische Gründe sein mögen.
Weiß ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Elbtunnel wieder zu oder so.
Ja.
keine Ahnung. Wobei man für Eimsbüttel ja nicht mal durch den Elbtunnel muss. Eben. Also. Egal. Aber
deshalb war Hoffenheim ja die Generalprobe.
Genau so ist es. Und deswegen können wir dann mit Tim Walter auch nächste Woche sprechen. Hat das Wochenende Zeit, sich auch vorzubereiten.
Mental.
Genau.
Wir gestalten das natürlich nach dem Schomburgball, ne?
Oh Gott.
Das Gespräch.
Oh Gott.
Schomburgball.
Oha. Nee, das möchte ich nicht. Das klingt ganz komisch.
Nee, das ist gut so.
Wir werden sehen.
Ja.
Mal gucken, wie wir die Spieleröffnung hinkriegen.
Ja.
Wir beide.
Ich bin dafür eine ganz flexible Grundordnung.
Ja, sowieso. Alles klar, dann gucken wir mal. Hören wir uns das an. Opa, vielen Dank für jetzt. Euch da draußen noch eine schöne Rest-Zweitliga-freie Zeit. Bis zum Saisonstart am 8. August in Darmstadt. Und wie gesagt, nächste Woche Live-Podcast und natürlich auf eurem Podcatcher eurer Wahl zu hören, dann später.
Heißt das so,
Podcatcher? Heißt, ja. Sonst hast du wieder was gelernt.
Ja, ich kenne Catcher nur, wenn man am Strand ist.
Das ist ohne T, das ist ein Catcher.
Ja, gut.
Gut, okay. Komm mit auf die Liste.
Ja.
Vokabel.
Ja, macht nichts.
Ansonsten seid ihr natürlich bei uns immer informiert mit dem Newsletter, WhatsApp-Channel. Wie ihr da hinkommt, findet ihr bei uns auf KN Online, findet ihr alle wichtigen News. Dann auch bis nächste Woche. Und dann hören wir uns wieder. Und ich hoffe, dass ich dann ein bisschen besser zu hören bin wieder.
Obwohl dein
was ist eigentlich ein
deine Stimme klingt irgendwie, klingt so, wie es sein muss, ne?
Ja,
so
gut.
Drei Nächte durch.
Ja, und so ungefähr. Druff, druff, druff.
Genau.
In diesem Sinne. Bis
dann. Ciao.
Tschüss.